Und da fragen wir doch am besten mal den Hausherrn selbst. Seit Oktober 2009 ist Martin Ulrich Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg und seit Oktober 2011 außerdem Vorsitzender der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen. Schönen guten Abend, Herr Professor Ulrich.
Guten Abend.
Und herzlichen Glückwunsch. Schön haben Sie es hier. Das Haus liegt ja sehr idyllisch am Wörthersee. Aber eigentlich war Nürnberg doch mit dem Meistersinger-Konservatorium ganz gut bedient, oder?
Das Meistersinger-Konservatorium, die Vorgängerinstitution der Hochschule für Musik Nürnberg, hat eine lange Tradition und hatte ein gutes Ausbildungsniveau, aber war Teil einer sehr heterogenen Ausbildungslandschaft hier im Land Bayern. Die Konservatorien in Bayern hatten ja den Status sogenannter Fachakademien und aus heutiger Sicht und etwas flapsig gesagt, war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Insofern, und um auch gleich auf Ihre Assoziation im Eingang zurückzukommen, es gäbe zu viele Musikstudenten, Bayern hatte mal mehr und sie waren auf mehr Institutionen verteilt. Das, was das Land getan hat, war Studienplätze abbauen und qualitativ noch hochwertiger machen. Das hat zu der Gründung der dritten Bayerischen Musikhochschule hier in Nürnberg geführt und wie ich denke, es war eine sehr weise Entscheidung. Es hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt hier in dieser Zentralstadt der nordbayerischen Metropolregion eine solche kleine, wir haben 400 Studienplätze und feine Musikhochschule zu errichten.
Wo liegt denn genau der Unterschied eigentlich zwischen dem Konservatorium und der Musikhochschule?
Das Konservatorium ist ja eine Institution gewesen, die aus der musikalischen Kinder- und Jugendbildung herausgewachsen ist und letztlich dann auch in die Berufsausbildung gemündet ist. Die Musikhochschulen und die Musikhochschule ist ja ein deutsches Modell, das sich von den im Ausland nach wie vor bestehenden Konservatorien und den Musikakademien in den anderen europäischen Nachbarländern unterscheidet. Die Musikhochschule ist eine Institution, die ganz der musikalischen Spitzenausbildung gewidmet ist, die nur im tertiären Bereich ausbildet und die das auf einem sehr exzellenten Level tut. Und insofern ist es, glaube ich, folgerichtig gewesen, das Konservatorium in einem evolutiven Prozess in die Musikhochschule zu überführen.
Und was musste umstrukturiert werden dabei?
Fast alles. Das Haus ist umgezogen. Wir sind, Sie haben es eingangs gesagt, in einem wunderschönen Gebäude, auf einem wunderschönen Gelände direkt am Wörthersee. Aber selbst hier muss nochmal umgebaut werden. Das Konservatorium musste seinen angestammten, sehr schönen, aber zu engen Platz in der Altstadt verlassen. Die Studiengänge sind komplett umgestellt worden. Gestufte Bachelor- und Masterstudiengänge haben das alte System vollständig ersetzt. Und es war natürlich auch ein Personalzuwachs nötig. Der ist aus Sicht des Präsidenten der Hochschule noch nicht an dem Punkt, wo er sein sollte. Aber es ist doch zu den altbewährten Kräften des Meistersinger-Konservatoriums viel frisches Blut gekommen, viele Professorinnen und Professoren von außen und nochmal ein frischer Wind.
Dankeschön, bis daher.
Von der Nürnberger Feilhofstraße, wo wir ja jetzt gerade sind, bis zum Kesslerplatz sind es ungefähr 20 Minuten zu Fuß. Und dort liegt die Georg-Simon-Ohm-Hochschule, eine der größten Vollsortimentshochschulen Deutschlands. Deren Präsident, Professor Michael Braun, kennt die Strecke ganz gut. Er ist nämlich auch Vorsitzender des hiesigen Hochschulrates, des Hochschulrates der Nürnberger Hochschule für Musik. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Gerst.
Sie sind ja eigentlich Professor für experimentelle Physik. Was führt Sie da in die duftig unpräzisen Sphären unseres musikalischen Bestiariums?
Ja, ich könnte mir die Antwort jetzt sehr einfach machen. Ich bin der Nachbar, und zwar der sehr eng angrenzende Nachbar. Bin natürlich auch insgesamt doppelt interessiert, einerseits natürlich an dem, was hier gemacht wird, inhaltlich an der Musik. Auf der anderen Seite auch, was hier entsteht. Herr Geißler, Sie haben es vorher in Ihrem Eingangsstatement schon erwähnt. Wir haben es hier mit einem sehr spannenden Prozess zu tun, den ich sehr, sehr gerne begleite und begleitet habe. Hochschule für Musik Nürnberg ist ja jetzt nicht eine Neugeburt gewesen vor 4 Jahren. Sie hatten es schon angesprochen, es gibt eine Vorläufereinrichtung. Aber der Wandel von der kommunalen Hochschule zur staatlichen Hochschule ist doch ein interessanter Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist und den wir als Hochschulräte begleiten dürfen.
Ich frage einfach mal ganz persönlich weiter. Gibt es so eine persönliche Affinität zu ganz bestimmten Musikrichtungen?
Ja, ich habe diese Frage schon gefürchtet, weil ich mich hier noch nie geoutet habe hinsichtlich meines Musikgeschmacks. Nun bin ich ja eher mit Popmusik aufgewachsen und die Beatles und die Rolling Stones haben mich sozusagen in meiner Schulzeit begleitet. Trotzdem war ich seinerzeit schon Mitglied eines klassischen Chors. Wir hatten in jeder Stimme ein Familienmitglied. Und insofern, schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
An der Ohm-Hochschule werden ja über 9000 Studenten, glaube ich, unterrichtet. Hier an der Hochschule knappe 500. Aber ich denke mal, das ist nicht der einzige Unterschied, der Ihre Tätigkeit hier sinnvoll macht. Wie schlagen Sie da den Bindebogen zwischen dem Big Point, den Sie da hauptberuflich machen, und dem, was Sie hier einspeisen?
Ja, was ich hier einspeisen möchte und was sich die Hochschule für Musik bei meiner Berufung seinerzeit vielleicht auch erhofft und gedacht hatte, war eben eine gewisse hochschulpolitische Erfahrung, die ich mitbringe, jetzt nach etwa 12 Jahren in der Leitung der Georg-Simon-Ohm-Hochschule, davon die Hälfte als Präsident. Es ist durchaus erforderlich gewesen, vor 4 Jahren bei diesem Wechsel von der kommunalen zur staatlichen Hochschule sowohl Strukturen als auch Verfahren zu etablieren, die diesem neuen Status gerecht werden. Und nicht zu vergessen, wir hatten nach relativ kurzer Zeit die hochnoble Aufgabe, uns auch noch einen neuen Präsidenten zu suchen.
Kleinere Hochschulen sind flexibler, reaktionsschneller, aber was nutzt das alles, wenn die Absolventen auf der Straße stehen? Das ist ein Thema, das Dr. Ulrich Runke sehr beschäftigt. Er ist Chefredakteur der Fachzeitschrift für Profi-Orchestermusiker und solche, die es werden wollen, das Orchester. Schönen guten Abend, Herr Dr. Runke.
Guten Abend.
Sind denn die Zukunftsaussichten für junge Instrumentalisten wirklich so schlecht?
Sie sind auf jeden Fall nicht besser geworden und sie werden auch nicht besser. Also Sie hatten vorhin im Eingang die Zahl von gut 2000 Absolventen genannt, die jährlich die deutschen Musikhochschulen verlassen. Und demgegenüber steht die Zahl von etwa 150 frei werdenden Orchesterstellen.
Aber die 2000 Absolventen sind jetzt nicht allein Orchestermusiker.
Nein, das ist richtig. Aber die meisten von ihnen landen früher oder später im Orchester oder streben das auch an, dort zu landen, weil die wenigsten werden als Solisten auf der Bühne stehen. Also wird der große Teil dieser Absolventen versuchen, in den Orchestern unterzukommen. Und es gibt ja auch ganz viele, die an den Start gehen mit dem Ziel, ins Orchester zu gehen. Also insofern die Zukunftsaussichten für Orchestermusiker werden in Zukunft eher noch schlechter werden, was einfach auch damit zu tun hat, dass die Orchester eher weniger werden als mehr. Also wir hatten 1992 bei der ersten gesamtdeutschen Erfassung hatten wir 168 Orchester in Deutschland. Mittlerweile sind es 132. Wir haben über 12.000 Musiker gehabt, 92, und wir sind vor 2 Jahren zum ersten Mal unter 10.000 geraten mit Orchesterplanstellen, also Musiker, die bei einem Orchester in Lohn und Brot stehen. Und 10.000 ist eine magische Zahl, das ist quasi so wie die 5.000 vom DAX, so, das ist, also da gibt's eine gewisse Unruhe. Und dazu kommt, dass das Verrentungsalter auch steigt. Also wir haben in Zukunft eher noch mehr Musiker, die länger im Orchester verbleiben. Und hinzu kommt, dass ja auch nicht jede Orchesterstelle, die frei wird, auch wieder neu besetzt wird, sondern die bleibt im Plan stellen, in der Planstellenaufstellung bleibt die drin, aber die wird halt eben de facto nicht besetzt. So, das heißt also, von den 150 Stellen, die dieses Jahr noch vergeben werden oder vergeben werden können, werden in Zukunft noch weniger vergeben werden.
Was raten Sie den jungen Musikern?
Sich die Sache gut zu überlegen.
Sind Sie auch im Kontakt mit den Musikhochschulen?
Ja, mit dem haben wir einen regen Austausch natürlich und da haben wir auch gewisse gemeinsame Ziele, denke ich mal, um die Ausbildung speziell für die Orchestermusiker praxisnäher zu gestalten. Denn ich denke, dass niemandem damit geholfen ist, wenn wir der Reihe nach Solisten ausbilden oder Musiker ausbilden, die dann nicht unterkommen können mit dem, was sie eigentlich studiert haben, sondern nochmal komplett dann was ganz anderes machen müssen.
Das ist ein spannendes Thema. Darüber werden wir heute Abend auch noch sprechen.
Ja, gerne.
Ja, jetzt geht's weiter mit
Nun
Musik.
Ist ja ausgerechnet Nürnbergs Musikhochschule relativ breit aufgestellt. Da werden wir auch noch einiges drüber erfahren. Zum Beispiel gibt es eine super Jazz-Abteilung. Und es ist zwar im Jazz so, dass die festen Stellen mit festem Gehalt und 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld ein bisschen rar gesät sind. Jazzer leben etwas unsicherer. Die beiden Saxophonisten Julian Schunter und Jasmin Hirschsteiner sind Studierende der Nürnberger Musikhochschule und haben sich als Jazzduo NIM 2 schon mal die ersten Sporen verdient. Sie haben den Bruno-Rother-Gedächtnispreis des Nürnberger Rotary-Clubs gewonnen. Ich vermute mal, der war ja mit mindestens 20.000 Euro dotiert. Und wir hören sie jetzt mit ihrem Titel Wind und Wetter.